Der Prophet Obadja, in der Übersetzung von Dr. Martin Luther, ergänzt mit Erklärungen von Dr. Lukas Osiander, aufbereitet von Heinrich Dolle und herausgegeben vom Dolle Verlag. Obwohl dieser Prophet nicht ausdrückliche Meldung tut, zu welcher Zeit er gelebt oder aus welchem Stamm er hergekommen sei, so merkt man doch aus seiner Weissagung so viel, dass er um den Anfang der babylonischen Gefangenschaft zu predigen aufgetreten und den Juden gepredigt habe, die neulich gen Babel waren weggeführt worden. Er schilt aber heftig auf die Edomiter, der Juden stetige Feinde. Und ist bekannt, dass Esau mit dem Zunamen Edom seinen Bruder Jakob angefeindet und ihn verfolgt habe. Welche Feindschaft auf den Nachkommen blieb und fortgepflanzt worden ist. Also, dass die Edomiter, so von Esau herkamen, den Juden ihr gutes Glück missgönnten. Wenn es ihnen aber übel ging, sich von Herzen freuten und ihrer giftig spotteten. Ja, es halfen auch die Edomiter den Feinden der Juden, was auch um die Zeit des babylonischen Gefängnisses geschehen sei. Das ist der Weissagung dieses Propheten genügend zu entnehmen. Weil demnach dies gottlose Volk der Juden frei spottete und deshalb den Ansehen nach ungestraft blieb, so hat Gott diesen Propheten erweckt, der den Edomitern ihren Untergang verkündigte, damit das Volk Gottes hieraus einen Trost schöpfe, wenn sie hörten, dass Gott ihre Schmach rächen würde. Danach tröstet er auch die Juden, dass sie einmal würden wieder in ihr Vaterland kommen und lehrt vom Reich Christi, wie es geschehen würde, dass darin nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden sollten gesammelt werden. Erster Vers. Dies ist das Gesicht Obadjas. So spricht der Herr von Edom. Wir haben vom Herrn gehört, dass eine Botschaft unter die Heiden gesandt sei. Wohlauf und lasst uns wieder sie streiten. Erklärung zum Gesicht. Gesicht oder Weissagung, die ihm vom Herrn geoffenbart wurde. Denn es soll niemand sich selbst die Macht nehmen, in der Kirche zu lehren, er sei denn ordentlicherweise berufen und im Worte Gottes wohl unterrichtet. Von Edom. Dies ist die Weissagung von der Edomiter schrecklichem Untergang. Gehört. Es ist mir und anderen Propheten solches vom Herrn geoffenbart worden. Denn es haben auch andere Propheten von der Edomiter Untergang geweissagt, dass Gott gleichsam eine Botschaft abgefertigt und die Heiden aufmahnen lassen, dass sie sich sollen wieder die Edomiter rüsten und ihrem Übermut steuern. Denn Gott bringt durch ein heimliches Eingeben die Völker auf, dass sie sein gerechtes Urteil vollstrecken müssen. Wohlauf! Also und mit dergleichen Worten werden die Heiden untereinander sich selbst anmahnen und aufmuntern, dass sie wieder die Edomiter sämtlich zur Wehr greifen. Wieder sie, nämlich gegen die Edomiter, dass wir sie aufreiben und zerstören. Solches ist im Rat des Herrn beschlossen. Zweiter Vers. Siehe, ich habe dich gering gemacht unter den Heiden und sehr verachtet. Erklärung zu verachtet. Darum, ihr Edomiter, euch nicht dürfet die Gedanken machen, dass andere Heiden sich vor euch fürchten werden und ihr deshalb vor allem feindlichen Einfall werdet gesichert sein. Denn du hältst ganz zu hoch von dir selbst und tust dich mehr aus, als du vermagst, darum verachtet dich jedermann und du wirst mit großem Ungestüm überfallen werden. Ist es deswegen ein vergeblicher Zorn und närrisches Vorhaben solcher Leute, welche, da sie schwach und ärmlich sind, dennoch von großen Streichen viel Rühmens treiben, das doch auch den Allmächtigen nicht wohl ansteht. Dritter Vers. Der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen, weil du in der Felsenklüften wohnst in deinen hohen Schlössern und sprichst in deinem Herzen: Wer will mich zu Boden stoßen? Erklärung zu hohen Schlössern. Hohen Schlössern, deren du dich ganz zu sehr überhebst, als ob dir deshalb niemand beikommen oder Schaden zufügen könnte, weil du feste Schlösser hast, die von Natur wohl verwahrt sind und du an hohen Orten sitzt. Erklärung zu stoßen. Es wird niemand meine starken Schlösser und festen Städte erobern können, denn sie sind ganz zu hoch, dass man sie nicht überwältigen kann. Welche aber also gesinnt sind, die machen in der Wahrheit Götter aus ihren Festungen und begehen eine schreckliche Abgötterei. Vierter Vers. Wenn du denn gleich in die Höhe führst wie ein Adler und machtest dein Nest zwischen den Sternen, dennoch will ich dich von dort herunterstürzen, spricht der Herr. Erklärung zum Adler. Adler, von welchem man ausgibt, dass er unter den anderen Vögeln am allerhöchsten fliegen soll. Erklärung zu stürzen, dass du zugrunde gehen sollst. Deswegen sollen wir wissen, dass keine Festung in der Welt so stark sei, die nicht könnte erobert oder zerstört werden, wenn Gott wieder die Inhaber erzürnt ist. Fünfter Vers. Wenn Diebe oder Verstörer zu Nacht über dich kommen werden, wie sollst du so zunichte werden? Ja, sie sollen genug stehlen. Und wenn die Weinleser über dich kommen, so sollen sie dir kein Nachlesen übrig bleiben lassen. Erklärung zu Diebe. Nämlich die Chaldäer als ein diebisches und räuberisches Gesindlein. Es werden aber die Chaldäer als Diebe und Räuber bezeichnet, weil sie aus keiner genügenden und erheblichen Ursache andere Völker überfielen, sondern aus lauterem Mutwillen und Begierde über andere zu herrschen, welche deswegen wissentlich unrechtmäßige Kriege führen, die sind nicht um ein Haar besser als Diebe und Räuber. So ist auch hier zu merken, dass die unrecht erworbenen Güter und Reichtümer, darauf die Menschen ihr Vertrauen setzen, von Gott den Feinden zum Raub übergeben werden. Erklärung nach Luther. Die Chaldäer werden Diebe genannt, weil sie Edom unversehens berauben sollen. Obwohl sie vor Gott rechte Diebe sind, weil sie ja so böse Buben sind, als alle anderen. In der Summe, ein Dieb muss des anderen Dieb sein. Sechster Vers. Wie sollen sie den Esau ausforschen und seine Schätze suchen? Erklärung zum Suchen. Sie werden dir Kisten und Kasten feinrein ausfegen und hervorsuchen, was hinter neun Schlössern verborgen liegt. Siebter Vers. Alle deine eigenen Bundesgenossen werden dich zum Lande hinausstoßen. Die Leute, auf die du deinen Trost setzt, werden dich betrügen und überwältigen. Die dein Brot essen, werden dich verraten, ehe du es merken wirst. Erklärung zu den Bundesgenossen. Nämlich die Chaldäer, mit denen du bis daher wieder das Volk Gottes unter der Decke gelegen hast, die werden dir nicht glauben, sondern wenn sie die Gelegenheit ersehen, werden sie dich plündern, ins Elend verjagen und erwürgen. Denn sie werden die festen Städte und Schlösser, so an hohen Orten liegen, belagern und ihr Lager unten am Berge schlagen, dass dem Belagerten kein Proviant zukommen möge und sich ergeben müssen, wo sie nicht Hungers sterben wollen. Und werden die Edomiter in solchen großen Nöten sich selbst weder zu raten noch zu helfen wissen, da sie doch vor der Zeit ganz klug wollten angesehen sein. Denn es geschieht oft, dass Gott eben dieselben, mit denen man sich wieder Gottes Volk gebunden hat, aufbringt, dass sie aus gerechtem Urteil Gottes die Unbilligkeit rächen müssen, so dem Volk Gottes zugefügt worden ist. Vers 8. Was gilt es, spricht der Herr, ich will zur selbigen Zeit die Weisen zu Edom zunichte machen und die Klugheit auf dem Gebirge Esau. Vers 9. Denn deine Starken zu Theman sollen sagen, auf dass sie alle auf dem Gebirge Esau durch den Mord ausgerottet werden. Erklärung zu Theman. Theman war eine Stadt gewesen in der Edomiterlande, wo die weisesten Leute gefunden wurden. Darum spricht der Prophet, Gott werde ihnen den Verstand nehmen, dass sie zu Schanden werden, ja ganz umkommen werden, weil sie keinen guten Rat finden können. Denn die Kinder dieser Welt sind zwar klüger als die Kinder des Lichts in ihrem Geschlecht, aber wenn sie meinen, sie sind am allerschlausten, so hindert Gott ihre Anschläge und kehrt es also um, dass sie in ihrer eigenen Hinterlist überlistet und gefangen werden. Vers 9 und 10. Denn deine Starken zu Theman sollen sagen, auf dass sie alle auf dem Gebirge Esau durch den Mord ausgerottet werden, um des Frevels willen an deinem Bruder Jakob begangen. Erklärung zu des Frevels willen. Dies ist die Ursache eines solchen großen Unglücks, weil du nämlich deine Blutsverwandten, die Israeliten des Patriarchen Jakobs Nachkommenschaft oft und vielmals geplagt und ihrer viele getötet hast, darum würde dich Gott schwer strafen, dass wenig fehlen möchte, du würdest allerdings von der Erde vertilgt und kämst den Leuten ganz aus dem Gedächtnis. Denn obwohl Gott der Herr aller Grausamkeit Feind ist, so ist ihm doch die Unbilligkeit, welche den frommen Verwandten und den nahen Freunden angetan wird, besonders hoch zuwider. Vers 11. Zu der Zeit, da du wider ihn standest, da die Fremden sein Heer gefangen wegführten und Ausländer zu seinen Toren einzogen und über Jerusalem das Los warfen, da warst du gleich wie derselben einer. Darum sollst du zu allen Schanden werden und ewig ausgerottet sein. Erklärung zu Standest. Und es mit den Chaldäern hieltest, dich auch zu ihnen schlugst, da sie das jüdische Land bekriegten. Erklärung zu Wegführten. Was noch unter den Erschlagenen übrig geblieben war. Erklärung zu Einzogen. Da sie die Städte des Königreichs Juda einnahmen. Erklärung zu Loswarfen. Dass die Chaldäer vor der Stadt darum miteinander spielten, wer den Sturm anlaufen sollte. Erklärung zu einer. Du ließest dich auch dabei finden und mengtest dich bei all ihren Händeln und Vorhaben mitunter, als ob du mit den Chaldäern gleiche Ursache wieder die Juden zu kriegen gehabt hättest. Es handeln aber diejenigen böslich und werden aufs Ernstlichste gestraft werden, welche sich zu den Tyrannen schlagen, welche die Kirche Gottes plagen und verfolgen. Vers 12. Du sollst nicht mehr so deine Lust sehen an deinem Bruder zur Zeit seines Elendes und sollst dich nicht freuen über die Kinder Juda zur Zeit ihres Jammers und sollst mit deinem Mund nicht so stolz reden zur Zeit ihrer Angst. Erklärung zu deine Lust zu sehen. Du sollst dich nicht mehr über der Israeliten, deiner Verwandten Unglück freuen, wie du getan hast, da du sahst, dass sie gen Babel ins Elend gefangen weggeführt wurden, fern von ihrem Vaterland. Erklärung zu Nichtfreuen. Es wird Gott nicht zulassen, dass du zukünftig über der Juden Unglück dich mehr freust und ihnen ihr Elend mit großem Übermut und Frevel aufdrückst. Denn man soll der Elende nicht spotten. Vers 13. Du sollst nicht zum Tor meines Volkes einziehen zur Zeit ihres Jammers. Du sollst nicht deine Lust sehen an ihrem Unglück zur Zeit ihres Jammers. Du sollst nicht wieder sein Heer schicken zur Zeit seines Jammers. Erklärung zu schicken. Nämlich deine Kriegsleute, dass sie zu der Israeliten Feinde stoßen und helfen, mein Volk zu bekriegen, solches soll nicht mehr geschehen. Vers 14. Du sollst nicht stehen an den Weg scheiden, um seine Entronnenen zu morden. Du sollst seine Übrigen nicht verraten zur Zeit der Angst. Erklärung zu den Wegscheiden. Denn die Edomiter lauerten auf den Straßen, und da etliche Israeliten den Chaldäern entronnen waren, die wurden allererst von den Edomitern angefallen und erwürgt oder den Feinden gefangen überliefert. Denn der Feitschenbrüder Bosheit ist größer als der öffentlichen Feinde der Kirche. Erklärung zu nicht verraten. Und den Feinden ans Messer geben. Solche und dergleichen bösen Stücke sollst du nicht mehr treiben. Ich will es dir fein verbieten. Vers 15. Denn der Tag des Herrn ist nah über alle Heiden. Wie du getan hast, soll dir wieder geschehen. Und wie du verdient hast, so soll es dir wieder auf deinen Kopf kommen. Erklärung zu alle Heiden. Alle Heiden, die das Volk Gottes geplagt haben, dass sie um ihrer Bosheit und Grausamkeit willen gestraft werden. Darunter die Edomiter auch zu rechnen sind. Denn Gott rächt die Schmach seines Volkes. Erklärung zu »Wie du getan«, nämlich wie ihr Edomiter euch gegen eure Verwandten gehalten habt. Erklärung zu »Auf deinen Kopf kommen«, auf dass du für deine bösen Dinge die Strafe empfängst. Denn was du einem anderen getan hast, das musst du von einem anderen wiederum empfangen, weil Gott ungefähr mit Gleichem zu vergelten pflegt. Vers 16. Denn wie ihr auf meinem heiligen Berge getrunken habt, so sollen alle Heiden täglich trinken. Ja, sie sollen es aussaufen und verschlingen, dass es sei, als wäre nie etwas dagewesen. Erklärung zu »Wie ihr«, nämlich ihr Juden, die ihr zu Jerusalem und anderswo gewohnt habt. Erklärung zu »Getrunken habt«, aus dem Becher der Trübsal so neulich über euch ergangen ist. Erklärung zu »Aussaufen«. Das ist, sie sollen nicht nur mäßig gezüchtigt werden, sondern alles Unglück, das man finden mag, wird sie mit Haufen überfallen und dazu ganz lange wehren. Auch wird es kein Ende nehmen, bis die Heiden ganz und gar vertilgt werden, dass sie sind, als wenn sie nie gewesen wären. Denn das Gericht fängt an vom Hause Gottes oder an dem Personal des himmlischen Hausvaters, der überreicht zuerst den Kelch der Trübsal seinen Kindern reicht, damit sie gezüchtigt und gebessert und nicht mit der gottlosen Welt verdammt werden. Danach, was für Jammer und Unglück in der Welt sein mag, das schiebt er seinen Feinden zu, die müssen es heraussaufen und sollte es ihnen das Herz abstoßen, dass auch ihr Gedächtnis ganz mit ihnen untergeht. Vers 17. Aber auf dem Berge Zion sollen noch etliche errettet werden, die sollen Heiligtum sein. Und das Haus Jakob soll seine Besitzer besitzen. Erklärung zu Aber. Folgt eine kurze Predigt vom Reich Christi, darin die Israeliten nach der Edomiter Vertilgung sollen gesammelt werden. Erklärung zu Heiligtum. Denn welche aus den Juden an Christus geglaubt haben, die sind wahrhaftig vor Gott heilig und gerecht geachtet worden, und nicht allein sie, sondern auch alle, die an den Sohn Gottes glauben, werden durch den Heiligen Geist geheiligt und sind Erben der ewigen Seligkeit. Erklärung zu besitzen. Das ist, Die Israeliten werden diejenigen gefangen führen, von denen sie sind gefangen geführt worden. Welches erfüllt ist, da die Apostel so Israeliten gewesen, die Heiden unter dem Gehorsam Christi gleichsam gefangen genommen, dass sie sich zu Christo bekannt und ihren Nebenchristen als Mitbrüdern durch die Liebe gedient haben. Und das geschieht auch heutigen Tags ebenso, wenn die Verfolger des Evangeliums zu Christo bekehrt werden und der Kirche Christi, die sie zuvor geplagt haben, dienen. Genauso helfen sie nach ihrem höchsten Vermögen und Kräften, diese zu fördern. Vers 18: Und das Haus Jakob soll ein Feuer werden und das Haus Josef eine Flamme. Aber das Haus Esau soll Stroh werden. Das werden sie anzünden und verzehren, dass dem Hause Esau nichts überbleibe. Denn der Herr hat es geredet. Erklärung zu geredet. Der Herr, der nicht lügen kann, darum wird es gewisslich geschehen, dass die Feinde der Kirche, indem sie dieselbe Plage durch das Feuer des göttlichen Zorns und der gerechten Rache Gottes angezündet, verzehrt und umkommen werden, da die Kirche unterdes bleibt. Denn wo sind heutigen Tags die Edomiter, Philister, desgleichen die Hohepriester und Obersten der Juden, die römischen Kaiser und andere, welche die Kirche Gottes verfolgt haben? Ihre Namen sind zwar noch übrig, aber mit ewiger Schmach und Unehre. Sonst ist von ihnen nichts vorhanden. Vers 19: Und die gegen Mittag werden das Gebirge Esau, und die in den Gründen werden die Philister besitzen. Ja, sie werden das Feld Ephraim und das Feld Samaria besitzen, und Benjamin das Gebirge Gilead. Erklärung zu besitzen. Es wird ein jeder unter den Israeliten das Land einnehmen, welches ihm am nächsten gelegen ist. Ob nun wohl die Juden, die aus dem Gefängnis wieder heimgekommen sind, nach und nach ein großes Land bebauten und ihre Herrschaft im Lande Kanaan weit erstreckt haben, so hat sich doch dieselbe nicht so weit ausgebreitet, als wie sie hier versprochen wird. Darum muss man dies von dem geistlichen Reich Christi verstehen. Damit will der Prophet anzeigen, dass die Kirche Gottes weit und breit werde fortgepflanzt werden und sich durch die ganze Welt erstrecken wird. Denn das Himmelreich ist gleich einem Sauerteig, den ein Weib nahm und verbarg ihn unter 3 Scheffel Mehl, bis es ganz versäuert wurde. Vers 20: Und die Vertriebenen dieses Heeres der Kinder Israel, die unter den Kanaanitern bis gen Zarfat sind, und die Vertriebenen der Stadt Jerusalem, die zu Seefahrt sind, werden die Städte gegen Mittag besitzen. Erklärung zu der Stadt Zarfat. Eine Stadt, die denen zu Zidon zugehört hat, dahin auch etliche Israeliten, da sie aus ihrem Lande vertrieben wurden, gekommen sind. Erklärung zu der Stadt Sepharad. Sepharad war eine Stadt gewesen in der Chaldea-Land. Erklärung zu besitzen. Das ist, die Kirche Christi wird sehr zunehmen. Vers 21: Und werden Heilande heraufkommen auf den Berg Zion, um das Gebirge Esau zu richten. So wird das Königreich des Herrn sein. Erklärung zu den Heilanden. Damit sind nämlich die Apostel gemeint. Sie werden gen Jerusalem in den Tempel kommen, da sie das Evangelium Christi am Pfingsttage und später predigen werden und durch das Predigtamt alle falsche Religion, besonders aber die pharisäische Lehre der jüdischen Synagoge verdammen. Denn die Juden, die dem Evangelium Christi heidstarrig widerstrebten, waren viel mehr als Esauiter oder Edomiter, als Israeliten zu halten. Und werden die Kirchendiener Heiland genannt, weil durch ihr Predigtamt Gott das Heil gibt und selig macht alle, die dem gepredigten Wort Gottes glauben. Und ist ihr Amt nicht allein dazu da, dass sie die reine und gesunde Lehre den Leuten vortragen, sondern auch, dass sie die falsche widerlegen und verdammen? Erklärung zu Herrn sein. Das ist, der Gott und Herr Jesus Christus wird ein geistlicher und himmlischer König seiner Kirche sein. Denn derselbe regiert nicht allein die Kirche mit seinem Wort und Geist, sondern erhält sie auch zu der ewigen und himmlischen Herrlichkeit. Es folgt nun die Verlesung des Interviews, welches das Faktum-Magazin im Jahr 2022 mit Heinrich Dolle führte. Heinrich Dolle ist der Herausgeber der Luther-Studienbibel mit Erklärungen von Dr. Lukas Osiander. Heinrich Dolle hat in aufwendiger Arbeit eine 500 Jahre alte Studienbibel in heutige Schrift übertragen und digitalisiert. Ein Gespräch über sein Motiv, Herausforderungen und Gottes Wirken. Herr Dolle, was ist das für eine Person, die eine 500 Jahre alte Bibel abschreibt und digitalisiert? Eine Person, die die Wahrheit liebt und andere Menschen darauf aufmerksam machen möchte. Sind Sie in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen? Nein, auch war mein Elternhaus nicht gut. Bereits mit 14 Jahren bin ich ausgezogen und wohnte während der Ausbildung bei meinem Lehrmeister. Durch eine christliche Familie im Ort bin ich trotzdem früh mit dem Glauben in Berührung gekommen. Als Jugendlicher war ich dann oft im geistlichen Rüstzentrum in Krelingen. Der Gründer Heinrich Kemner war ein geistlicher Vater für mich. Beruflich waren sie bis zum Konkurs ihrer Firma aufgrund einer Rezession in der Baubranche sehr erfolgreich. Plötzlich standen sie vor dem Nichts und erlebten eine existenzielle Krise. Es war das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte, denn durch meine Liebe zum Geld kam ich weit weg vom christlichen Glauben. Gott machte mich wieder nüchtern für sein Wort. Ihre Osiander-Bibel haben sie 1980 auf einem Flohmarkt für einige hundert D-Mark erstanden. Rückblickend ein wahres Schnäppchen. Was ist das Besondere an dieser Bibel, die Sie jetzt auch in gedruckter Form für jedermann verfügbar gemacht haben? Die Osiander-Bibel entstand wenige Jahre nach Luthers Tod und enthält in ihren Erklärungen gewissermaßen die Urreformation. Sie hat mich tiefer in Gottes Willen hineingeführt. Zuerst lag die Bibel allerdings etliche Jahre unbenutzt im Schrank. Wie ging es danach weiter? Die Bibel wiegt ungefähr 30 Kilogramm. Auch war die alte Schrift eine Herausforderung. Ich las nur hin und wieder darin. Als ich die Bibel mal auf dem Schreibtisch liegen hatte, kam mein Sohn und sagte, »Papa, das ist ja interessant, aber es ist ja schwer zu lesen.« Das war der gedankliche Anstoß zur Digitalisierung der Bibel. Mit 65 Jahren hatten sie einen schweren Unfall und entgingen nur knapp einer Querschnittlähmung. Inwiefern hängt das mit dem Projekt der Osiander-Bibel zusammen? Der Unfall war für mich ähnlich einschneidend wie der Konkurs. Ich hätte tot sein können. Mein Lebensmotto war seit langem, Gott weiß, wozu es gut ist. Daran hielt ich auch jetzt fest und fasste im Spital den Entschluss, das Projekt endlich anzugehen. Ich wollte diese 500 Jahre alte Bibel anderen Menschen auf verständliche Weise zugänglich machen. Eine Bibel zu digitalisieren klingt irgendwie logisch und einfach. Täuscht der Eindruck? Im Verlauf der Arbeit stellte ich fest, dass es ein sehr naiver Gedanke war. Ich begann, die Bibel abzutippen, stellte aber bald fest, dass ich das nicht schaffen kann. Die große Herausforderung war ja, die Bibel in die heutige Schrift zu übertragen. Wie gingen Sie vor? Zuerst wurden die einzelnen Seiten von einer Firma eingescannt. Diese ließ sich dann von einer chinesischen Firma abtippen. Die Chinesen konnten die Schrift zwar nicht lesen, aber die einzelnen Buchstaben erkennen und abtippen. Es überraschte mich, dass die Fehlerquote mit 2% erstaunlich tief war. Diese Version las und korrigierte ich, was trotz der geringen Fehlerquote äußerst aufwendig war. Dann ging es zum Lektor. Weil es keine Druckerei gibt, die 5000 Seiten drucken kann, strukturierte ich die Textdatei, damit man sich in der Online-Version gut zurechtfindet. Wie lange dauerte die ganze Digitalisierung? Ungefähr 10 Jahre. Wie begegneten Sie den verschiedenen Herausforderungen? Mit meinem bereits erwähnten Lebensmotto. Gott hat spannend gewirkt, Türen geöffnet, Möglichkeiten geschenkt. Ich lernte zum Beispiel einen Mann aus Polen kennen, der fließend Deutsch spricht, große IT-Kenntnisse hat und in einer Buchdruckerei arbeitete. Er erstellte den Buchsatz und schrieb mir ein Programm, das 85% der Fehler aus der chinesischen Arbeit automatisch korrigierte. Ohne ihn hätte ich das Projekt wahrscheinlich nicht realisieren können. Waren Sie immer wieder von Neuem berührt über Gottes Wirken? Zu 100%. Gerade vor ein paar Tagen stand ich im Flur und weinte vor Freude über das, was Gott tut. Ich sehe sein Wirken als Bestätigung für meinen Weg und bin überzeugt, wir Christen brauchen persönliche Erfahrungen mit Gott, weil das unseren Glauben stärkt. Wir müssen uns auf Wagnisse mit Gott einlassen. Gab es Zeiten, wo Sie an Ihrem Vorhaben und vielleicht auch an Ihren Fähigkeiten zweifelten? Natürlich, auch heute noch. Ich habe ja nur einen Volksschulabschluss und Einzelhandelskaufmann gelernt. Eine Bibel zu digitalisieren ist eigentlich keine Arbeit für einen Volksschüler. Auch jetzt würde ich mich freuen, wenn jemand kommt, der es besser kann als ich und das Projekt vervollständigt. Trotzdem bin ich heute da, wo ich bin. Gott schenkte mir immer wieder das Richtige zur rechten Zeit. Darüber kann ich nur staunen, und genau darum geht es letztendlich. Was wünschen Sie sich von dieser Bibel? Was muss geschehen, damit Sie sagen, diese Arbeit hat sich gelohnt? Wenn sich einer durch diese Bibel bekehrt, dann hat es sich gelohnt. Persönlich wünsche ich mir, dass sich alle bekehren. Auch wenn sich die Reaktionen bis jetzt in Grenzen halten, beobachte ich mit Freude, dass es pro Monat um die 1500 Seitenaufrufe gibt, ohne dass ich dafür groß Werbung mache oder in den sozialen Medien aktiv bin, weil ich mich dort nicht sonderlich gut auskenne. Ich bin überzeugt, auch hier wird mir Gott noch die richtige Person schenken. Herr Dolle, vielen Dank für das interessante Gespräch. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen und der Bibel eine weite Verbreitung. Weitere Informationen zu der Osiander-Bibel. Lukas Osiander der Ältere lebte von 1534 bis 1604 und war der Sohn des Reformators Andreas Osiander. Lukas Osiander war Pfarrer der evangelischen Landeskirche in Württemberg. Seine Bibelkommentare fanden Aufnahme in der sogenannten Osiander-Bibel, die der Verlag Stern in Lüneburg ab 1650 herausbrachte. Es handelt sich um eine Studienbibel nach der Übersetzung Martin Luthers. Die digitalisierte Bibel von Heinrich Dolle ist unter luther-predigt.de frei zugänglich. Im Dolle Verlag unter dolle-verlag.de kann die Bibel mit Zusatzfunktionen käuflich erworben werden. Seit Juni 2022 gibt es die Bibel als Dreierband auch in gedruckter Form. Auch über verstehbibel.de kann eine kostenlose Version als PDF eingesehen werden. Die Neuauflage der Luther-Studienbibel von 2025. Diese dreispaltige Studienbibel mit 3251 Seiten vereint Martin Luthers Übersetzung mit den Kommentaren von Lukas Osiander. Fast alle Bibelverse werden durch Erklärungen zu historischen Hintergründen, theologischen Zusammenhängen und praktischen Anwendungen beleuchtet. Ein Inhaltsverzeichnis auf dem Buchrücken erleichtert die schnelle Suche. Dieses Werk ist ein unverzichtbares Werkzeug für Theologen, Studierende und alle, die die Botschaft der Bibel besser kennenlernen möchten.